Heute lese ich Ihnen einen Rechenschaftsbericht vor. Nehemia, ein hoher Regierungsbeamter, hatte einige Jahre seines Lebens damit zugebracht, seinem Volk Israel zu helfen und das zerstörte Jerusalem wieder aufzubauen. Und in diesem Bericht gibt er Rechenschaft darüber, was er getan hat. Er gibt sich selber Rechenschaft, er gibt seinem Volk Rechenschaft und er gibt Gott Rechenschaft. Der Bericht ist viel länger als das Stück, das ich jetzt vorlese. Es ist im Grunde das ganze Buch Nehemia, 13 Kapitel lang. Ich lese heute nur das erste Kapitel, die ersten 11 Verse. Fortsetzung folgt, wenn wir die Fortsetzung unseres Sonntagsquattro haben, also nächste Woche. In diesem ersten Kapitel werden Zeitangaben gemacht und Ortsangaben. Die Zeitangabe spielt sich ab im 5. Jahrhundert vor Christus und die Ortsangabe, das betrifft den heutigen Iran. Alles andere werden wir dann im Rahmen der Ansprache hören. Ich habe auf dem Blatt gesehen, dass unser Prediger noch einiges zum Hintergrund dieses Rechenschaftsberichts ausführen wird. Hören wir uns mal an, was Nehemia hier sagt. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes, im Monat Kislev, war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, sind in großer Not und Schande. Die Stadtmauern Jerusalems liegen in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan, auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt habe und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du gesagt. Und sie sind ja trotz allem deine Diener, dein Volk, das du einst durch deine große Macht und mit deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs.
Nichts ist unmöglich. Das ist das neue Sonntagsquattro in drei Teilen. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit dem Buch Nehemia und ich werde dann später mit einem anderen Sonntagsquattro weiterfahren und auch im Buch Nehemia weiterfahren. Und dann geht es dann um die Durchsetzung des Glaubens oder die Hindernisse, die uns immer wieder begegnen, wenn wir auch für Gott und mit Gott unterwegs sind. Nichts ist unmöglich, das hören wir ja gern. Wir sind ja eine Gesellschaft, die gern alles möglich macht, die davon spricht, wenn man nur will, dann wird es gelingen. Aber wir merken dann, das Leben ist eben nicht so einfach. Und wir wollen nun anhand von Nehemia uns darüber einige Gedanken machen. Und der erste Teil, den haben wir gehört und ich habe den überschrieben, mit Gott achtet auf Menschen, die ihn ernst nehmen. Und zuerst möchten wir diese aussichtslose Lage, in der Jerusalem und die Juden waren, etwas genauer betrachten. Und wenn Sie gedacht haben, jetzt trifft mich der Schlag, wenn ich hier reinkomme, bekomme ich ein Blatt mit lauter Tabellen und Zeiten, was das ist, ja, heute gibt es noch eine richtige Schulstunde, dann keine Angst, ich habe das einfach aufgeschrieben, dass ich nicht zu viel zu den Zahlen sagen muss, aber dass die das irgendwie doch erfassen möchten, das vor Augen haben und zu Hause nochmal ansehen können. Die Juden befinden sich in einer äußerst schwierigen, unerfreulichen Lage und wie es zu dieser Situation kam, möchte ich euch zuerst einmal aufzeigen. Das ganze Volk Israel wurde aus seinem Heimatland deportiert. Das sehen wir hier. Wir haben hier die erste Deportation von den 10 Stämmen Israels unter Tiglath-Pileser, das könnt ihr da nachlesen. Und die zweite Deportation, die endgültige eigentlich, die war 722 vor Christus, wurde das Volk, also die 10 Stämme Israel verschleppt. Man hat zu jener Zeit nicht einfach ein Volk besiegt, sondern wenn man es besiegt hat, dann hat man es deportiert, weil man damit verhindern wollte, dass sich das Land wieder praktisch die Macht zurückgewinnen kann. Dann deportiert man dieses Volk. Und dann sehen wir, gehen da etwa 136 Jahre, wo noch der Stamm Juda und Benjamin, glaube ich, sind dann hier noch in Jerusalem, mit dem Hauptsitz Jerusalem. Und die werden dann 586 vor Christus endgültig deportiert nach Babylon. Und dann waren fast alle Juden, einige sind noch im Land übrig geblieben, eine kleine Schar, aber praktisch alle Juden, all ganz Israel, war leergefegt von den Juden. Sie waren aus ihrer Heimat komplett vertrieben. Das waren alles Gerichte Gottes über sein Volk, weil sie seine Gebote nicht befolgten und vor allem, weil sie andere Götter verehrten. Israel verehrte viele andere Götter, obwohl sie Gott durch Propheten warnte und sie wussten, was das für Folgen hätte. Denn Mose hat bereits das Volk gelehrt. Er hat gesagt, ich habe euch klar und deutlich gesagt, dass Gehorsam euch Segen bringt, Ungehorsam aber Verderben. Wenn ihr und eure Nachkommen nun trotzdem die Gebote des Herrn missachtet und zur Strafe vom Herrn, eurem Gott, unter fremde Völker zerstreut werdet, kommt ihr vielleicht dort zur Besinnung. Das finde ich ganz interessant. Wir sehen ja oft, das ist unser Problem, wir sehen immer das Gericht, dass Gott jetzt dieses Volk deportiert, aber wir sehen zu wenig, was hier sagt. Kommt ihr vielleicht dort zur Besinnung? Also wenn Gott so handelt, auch an seinem eigenen Volk, dann verfolgt er ein ganz bestimmtes Ziel. Er wollte sie, wenn sie nicht auf die sanfte Weise auf ihn hörten, wollte er es versuchen, ob es auf die harte Weise geht. Nach dem Motto, wer nicht hören kann, muss fühlen. Und deshalb wurde das Volk deportiert und Gott hatte die Hoffnung, dass sie dann zur Besinnung kommen und dass sie sich dann endlich ihm zuwenden würde. Er wählte den harten Weg, indem er sie, weil sie die Warnungen ausschlugen. Und so wurden sie aus ihrer Heimat vertrieben und lebten unter fremder Herrschaft. Und dann sagte Gott durch Jeremia, euer Land wird in Trümmern liegen 70 Jahre lang. Und 70 Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein. Hier sehen wir das Babylonische Reich. Und Israel war dann mindestens 70 Jahre dem Babylonischen Reich untergeordnet und dort integriert. Also die Juden lebten im Babylonischen Reich, weit weg von ihrer Heimat. Und es gab keinen Weg zurück, wenigstens nicht während den ersten 70 Jahren nach der Verschleppung. Sie mussten warten, bis die Herrschaftsverhältnisse sich änderten. Und Gott sagte, ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen, es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn sie vorüber sind, werde ich euch helfen, dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Das sehen wir hier, gab es dann das Perserreich, hat dann das Babylonische Reich besiegt und das, seht ihr, das ist dann viel, viel größer gewesen. Und Gott hat gesagt, solange das Babylonische Reich besteht, werdet ihr in der Verbannung verharren müssen. Und wenn das Babylonische Reich abgelöst wird von einem neuen Reich, dann bricht auch für euch eine neue Zeit an. Und so geschah es. Die Perser besiegten die Babylonier und übernahmen die Herrschaft. Das kann man übrigens sehr schön nachlesen im Buch Esther. Ich habe die Stelle angegeben, wo das auch dieses Perserreich da sichtbar wird. Und vor allem, man sieht dort, wie viele Länder dazugehörten. Unter dem Perserkönig Kyros durfte ca. 538 vor Christus die erste Gruppe der Juden nach Jerusalem zurück, um dort den Tempel aufzubauen. Die sind nach Jerusalem gezogen, begonnen den Tempel aufzubauen, wurden wieder attackiert, dann ist der Tempel wieder einige Jahre brachgelegen. Und dann haben sie wieder einen Brief geschrieben und dann bekamen sie dann unter dem König Darius von Persien wieder das Recht, den Tempel aufzubauen. Ich habe euch da auch die Zeiten auch hier einfach notiert. Wer das zu Hause mal studieren will, liest am besten dazu das Buch Esra. Als Nehemia nun von dieser Not hörte, von Jerusalem, waren schon gut 90 Jahre vergangen, seit die erste Gruppe nach Jerusalem zurückreiste. Und der Tempelbau war schon seit 70 Jahren abgeschlossen. Und die Zustände in Jerusalem und den umliegenden Orten waren verheerend für die Juden. Nehemia erkundigte sich, als die Leute nach Susa kamen, wo er arbeitete beim persischen König, als Mundschenk, haben wir ja gehört, und er fragte sie, wie geht's dann in Jerusalem? Wie geht's unseren Leuten? Und er hörte nichts Schönes. Die Menschen in der Provinz Juda, sagten sie, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalem liegt in Trümmern und die Tore sind durch Feuer zerstört. Die Stadt war völlig schutzlos, jedem Angriff und jeder Ausbeutung ausgeliefert. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Wir haben ja, bei uns sind ja, sind Stadtmauer Museumsstücke, die man anguckt und findet, ja toll, was die gebaut haben. Aber wir wissen gar nicht mehr, können das gar nicht mehr richtig nachvollziehen, was Stadtmauern in jener Zeit bedeuteten. Das war einfach ein Schutz vor Angriffen und wer keine Stadtmauer hatte, der war einfach allem ausgeliefert, schutzlos. Und das war das Problem, das sie hatten. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber, beschreibt die Situation auch ein bisschen anders, deshalb lese ich euch das. Die Völker, die um die Juden herum wohnen, setzten ihnen hart zu, bei Tag fielen sie in das Land ein, raubten und verwüsteten, bei Nacht aber schlichen sie sich heran und führten viele aus der Umgebung und selbst aus Jerusalem gefangen weg. Und gar oft findet man Leichen auf dem Wege liegen. Ein katastrophaler Zustand. Israel, die Juden waren völlig den Völkern, die um sie lebten, ausgeliefert. Sie hatten keine Chance, keine Kraft, irgendetwas dem entgegenzusetzen. Nehemia war kolossal erschüttert, als er das hörte. Eine aussichtslose Situation. Es schien unmöglich, dass sich etwas ändern könnte. Wenn sie die vergangenen 90 Jahre die Situation nicht verbessern konnten, wie sollte das dann in der nächsten Zeit geschehen können? Wir kennen ja diesen Reflex, oder? Wir haben es 10 Jahre nicht geschafft. Warum sollen wir es in den nächsten 10 Jahren schaffen? Es ist so wie ein innerlicher Zusammenbruch. Das schaffen wir gar nicht mehr. Jetzt ist es schon 90 Jahre her. Und die Zustände sind praktisch nur immer schlimmer geworden. Klar, wenn man die Stadt befestigen könnte, wenn man die Stadtmauer aufrichten könnte, um die Einwohner zu schützen. Ja, wenn, aber wenn und wer und wo und wie? Wir werden aufgrund der Geschichte von Nehemia sehen, dass nichts unmöglich ist. Denn in der Situation, in der die Juden standen damals, war es unmöglich vorstellbar, was da noch enden sollte. Und das erkennen wir immer wieder bei Ereignissen, die Gottes Handschrift tragen, dass unmöglich, scheinbar Unmögliches möglich wird. Und Gott fragte schon Abraham, als er ihm etwas ganz Unmögliches sagte, in unseren Augen unmöglich, fragte er ihn, ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Die Antwort ist klar, es ist nichts unmöglich. Ja, die Juden saßen in einem selbstverschuldeten Schlamassel. Sie hatten das verursacht. Und trotzdem hatte Gott grundsätzlich gute Absichten mit dem Volk. Und das ließ er sie durch Jeremia sagen. Er sagte dem Volk, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück. Und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Wunderbares Wort. Aber wenn man mal vorstellt, wie lang dass die Juden in diesem Schlamassel saßen, wenn wir jetzt mal annehmen, die sind zurück nach 70 Jahren. Das war ja noch nachvollziehbar. Und jetzt bei Nehemia sind es schon 90 Jahre, das heißt, wenn ich dort zurückgegangen wäre mit 20 Jahren, dann wäre ich schon 110 Jahre alt. Und dann höre ich, Gott will mein Glück. Und wir sitzen im Schlamassel. Wir sehen, Gottes Zeithorizont ist oft viel weiter als unser. Wir sind so eine Instant-Gesellschaft, oder? Schnell anstehen und dann muss das Essen innerhalb von 2 Minuten kommen, sonst sagen wir, das geht zu lang. Wir machen unsere Beutel auf, schmeißen sie in den Mikrowellenherd, drücken, nach 2 Minuten essen wir. Wir sind uns gewohnt, dass alles ruckzuck, zack, zack geht. Aber bei Gott geht nicht alles ruckzuck, zack, zack. Gott hat einen anderen Zeitplan mit unserem Leben, mit der Gemeinde, mit dem Reich Gottes. Aber er hat das Glück vor Augen. Er möchte, dass sein Volk Glück hat und nicht Unglück. Nun stellt sich aber die Frage, warum macht Gott dann das nicht einfacher? Warum spricht er nicht einfach ein Machtwort, um eine bessere Situation herzustellen? Die Zeit dafür war überreif. Denn nach 70 Jahren Exil sollte die Unterdrückung vorbei sein, aber nun sind eben weitere 10 Jahre vergangen. Warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum muss das Volk, das er so liebt, dessen Glück er will, so lange leiden? Warum wendet Gott nicht eine Art Zauber an, Simsalabim? Voilà, da steht die Mauer, da ist der Tempel, lebt jetzt. Wir glauben ja alle, dass Gott das könnte. Wir glauben alle, dass Gott spricht und es geschieht. Genauso hat er die Welt gemacht. Gott sprach, es werde Licht. Und was passierte? Es ward Licht. Das ist das Schöpfungsprinzip. Wenn Gott spricht, wird es. Wenn Jesus Lazarus aus dem Grab ruft, dann ruft er ihn, Gott spricht und Lazarus steht auf. Wenn Gott spricht, geschieht etwas. Gott könnte einfach ein Machtwort sprechen. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Es wäre doch so einfach. So schön gewesen. Und was für ein Zeugnis für die Umwelt. Wenn das Perserreich gesehen hätte, da kommt das Volk des Gottes Israels nach Jerusalem und kaum sind die da, erheben sich die Stadtmauern und der Tempel. Riesiges Weltwunder. Hätte die Welt noch nie gesehen, so etwas. Genauso wie in Jericho die Mauern einfach zusammenfielen, könnte sie Gott doch einfach aufrichten. Wäre doch kein Problem. Aber, ob uns das gefällt oder nicht, Gott wählte offensichtlich einen anderen und für uns einen beschwerlicheren Weg. Gott meinte es und meint es mit der Partnerschaft zwischen ihm und uns viel ernster, als uns das bewusst ist. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Man könnte sogar sagen, Gott arbeitet und wirkt im Team. Und in diesem Team sind wir mit eingeschlossen. Sogar die wichtigste Aufgabe in dieser Welt will er mit uns zusammen durchführen, nämlich die Erreichung der Menschen mit dem Evangelium. Ja, er hat uns diesen Auftrag sogar übergeben. Ich habe auch schon gedacht, Gott hätte doch einen einfacheren Weg wählen können. Er hätte doch die Engel schicken können, die dann irgendwann erscheinen und den Leuten etwas erzählen und dann bekehren sich die. Nein, er braucht uns. Er hat es so entschlossen. Er hat uns den Missionsauftrag übergeben. Gott verlässt sich auf uns Menschen. Wir unterschätzen oft, wie wichtig und ernst Gott uns nimmt. Wir unterschätzen unseren Einfluss, den wir auf Gott ausüben können. Und wie Gott auf Menschen reagiert, wie ernst er sie nimmt, sehen wir in ganz heiklen Situationen, auch in der Geschichte Israels. Zum Beispiel, als Gott das Volk Israel strafen wollte. Da kämpfte Mose für sein Volk. Gott plante, sie alle umzubringen. Und er hatte Grund dazu. Doch Mose, sein Erwählter, trat dazwischen. Er warf sich für sie in die Bresche und wandte den Zorn Gottes von ihnen ab, sodass sie nicht ausgerottet wurden. Ein Mann ist ins Zeug gesprungen, hat gekämpft und gerungen und Gott hat sein Urteil, der heilige, gerechte Gott hat sein Urteil verändert. Durch den Einsatz eines Menschen. Und da gibt es viele, viele Beispiele in der Bibel dafür. Auch bei Abraham. Mose bestürmte Gott und er erreichte, dass er von seinem Vorhaben abließ. Und Gott wurde sogar selber Mensch in Jesus Christus. Und was Mose hier für sein Volk tat, nämlich den Zorn Gottes vom Volk abwandte, das Gericht Gottes von ihm nahm, das tat Jesus für uns alle. Er trat zwischen Gott und uns. Er ging ans Kreuz und wandte den gerechten Zorn Gottes ab. Der Zorn, der uns hätte treffen müssen, hat nun ihn getroffen. Genau Jesus ist in die Bresche gesprungen für uns. Es kann jetzt, heißt es im Römerbrief, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Jesus ist für uns in die Bresche gesprungen. Er ist ans Kreuz gegangen und hat den Zorn, der für uns treffen müsste, auf sich gezogen. Das ist, man kann es sagen, Jesus hat sich wie ein Blitzableiter zur Verfügung gestellt. Dass alle Blitze Gottes, alle Gerichte Gottes ihn treffen und alle werden an ihn abgeleitet. Alle Gerichte Gottes von denen, die an Jesus glauben und ihm folgen, werden über Jesus abgeleitet. Er hat sie für uns auf sich genommen. Gott sucht gerade solche Menschen, die sich für eine Sache und für seine Sache ins Zeug legen. Durch Ezekiel ließ Gott sagen, und das ist ein Vers, der mich über die Jahre hinweg immer wieder begleitet. Gott suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Ich fand keinen. Das ist eine katastrophale Aussage. Gott fand keinen. Jetzt könnte man sagen, ja, Gott ist doch allmächtig. Dann soll er doch irgendeinen hinstellen, dass er das macht. Dann unterschätzen wir einfach, was es heißt, dass wir uns von der Autorität Gottes gelöst haben und dass wir praktisch die Autonomie für uns bewahrt haben. Wir unterschätzen, dass Gott wirklich Menschen sucht bis heute, die sich gebrauchen lassen zum Bau seines Reiches. Und er kann niemand dazu zwingen. Weil wir solche Dickköpfe haben, kann er das nicht, weil er das so geschaffen hat. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Von daher kann er nicht einfach jetzt sagen, der Hans, der macht jetzt das. Wenn der Hans sagt, nein, ich mach das nicht, dann macht das der Hans nicht. Und wenn er sagt, der Jürg macht das, und der Jürg sagt, nein, ich mach das nicht, dann macht das der Jürg nicht. Gott sucht Menschen, die bereit sind, sich brauchen zu lassen, in die Bresche springen. Ich suchte überall, aber ich fand keinen. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Gott greift nicht direkt ein, weil er mit und durch uns wirken will. Das ist offensichtlich seine Entscheidung, ob sie uns gefällt oder nicht. Es ist seine Art, in dieser Welt zu wirken. Wir sind eben bedeutungsvoller und einflussreicher, als wir meinen. Das heißt auf der anderen Seite auch, dass wir vielleicht mehr Verantwortung tragen, als wir uns dessen bewusst sind oder wie es uns lieb wäre. Es ist natürlich besser zu sagen, ja, ich bin ein kleines armes Würmchen, mich kann niemand brauchen. Da muss ich auch nichts machen als kleines Würmchen, das niemand brauchen kann. Aber wenn ich nicht so ein kleines Würmchen bin, das niemand brauchen kann, sondern wenn ich jemand bin, den Gott brauchen möchte, wo Gott sagt, ja, dich kann ich brauchen, ich suche Menschen wie dich, dann habe ich plötzlich eine Verantwortung, die ich vielleicht gar nicht will. Ich bin vielleicht lieber ein armes Würmchen. Und lass mich bedauern. Ist einfacher zu leben. Es sind immer die anderen schuld. Ich habe da nie Verantwortung. Wir sind bedeutungsvoller und einflussreicher, als wir meinen. Und Gott ist geradezu auf der Suche nach Menschen, die ihn ernst nehmen und die sich für seine Sache einsetzen und für seine Sache kämpfen. Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob wir dazugehören. In Nehemia fand Gott wieder einen solchen Menschen. Nehemia war tief erschüttert über das, was er hörte. Es schmerzte ihn, dass Gottes Volk in einer hoffnungslosen und aussichtslosen Lage war, dass es offenbar in diesem Jerusalem keinen fähigen Mann und keine fähige Frau gab, die es schaffte, endlich einmal diese Stadtmauer aufzubauen. In Jerusalem lebten seinerzeit bedeutungsvolle Leute, tatkräftige Männer. Aber das schafften sie nicht. Und Nehemia ging es gut. Er war Mundschenk, eine verantwortungsvolle Position, immer im Umkreis des Königs. Was kümmert ihn Jerusalem? Er hätte so sagen können, ja, was geht mich das an? Die sind ja selber schuld, die hätten auch hier bleiben können wie ich. Und wenn sie es in den 90 Jahren nicht geschafft haben, diese Stadtmauer aufzubauen, dann sind sie echt selber schuld. Da können sie sich selber am Kragen nehmen. Was soll ich mich damit beschäftigen? Er hätte sich vielleicht wie die Mutter verhalten können, die mit in der Wirtschaftsflaute der frühen 30er Jahre mit ihrer vierjährigen Tochter einkaufen ging. Sie trafen einen dürftig gekleideten Mann, der seinen Hut hinhielt und sie um ein paar Pfennige bat. Das kleine Mädchen, das hat dann Erbarmen mit diesem Mann gehabt und hat die Mama Mandel gezupft und gesagt, ach Mama, wir wollen ihm doch helfen. Und die Mutter packt dann dieses Kind an der Hand und sagt, komm Liebling, das ist nicht unsere Angelegenheit. Dann am Abend, als dieses Mädchen zu Bett ging und mit der Mutter noch betete, und das Gebet eigentlich schon gesprochen hatte, hielt sie noch einen Augenblick inne und sagte so in ihrer Unschuld, ja und bitte, lieber Gott, segne den armen Mann an der Ecke. Im gleichen Augenblick trifft ihr Blick mit dem Blick der Mutter zusammen und ihr kam in den Sinn, was die Mutter ihr am Nachmittag gesagt hat und dann ergänzte sie schnell, ach nein, lieber Herr, lieber Gott, das ist ja gar nicht unsere Angelegenheit. Nehemia ließ sich bewegen. Er hatte den Eindruck, das ist meine Angelegenheit. Da bin ich gefragt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Und aufgrund dieses Gebetes, dass wir natürlich nur eine Zusammenfassung haben, hier, das ist natürlich nicht das ganze Gebet, da nicht tagelang immer dasselbe Gebet und nur diese paar Verse Gebet. Das ist nur eine Zusammenfassung, eine Komprimierung des Inhalts. Sehen wir oder können wir erkennen, auf was wir achten müssen, was wichtig ist, wenn wir Menschen sein möchten, die Gott ernst nehmen. Das möchte ich an 4 Punkten aufzeigen. Wir werden zu Menschen, die Gott ernst nehmen, indem wir uns mit den Anliegen Gottes identifizieren. Nehemia identifizierte sich ganz und gar mit den Anliegen Gottes. Ihm war das nicht egal, dass das Volk Gottes so leben musste. Dass das Volk Gottes solchen Angriffen ausgesetzt ist, das war ihm nicht egal. So wie auch bei Daniel, und das beobachtet man bei vielen Menschen Gottes, Daniel betete auch, darum unser Gott, höre mein Gebet, höre mein demütiges Bitten, blicke wieder freundlich auf dein verwüstetes Heiligtum, tue es um deiner eigenen Ehre willen. Es geht immer um die Anliegen Gottes. Wenn wir Menschen sein wollen, die Gott ernst nehmen, dann geht es darum, dass wir lernen zu verstehen, was Gott am Herzen liegt, was das Herz Gottes bewegt. Das Herz Gottes bewegen andere Dinge, als uns bewegen. Gott ist es egal, ob unser DVD-Player JPEGs lesen kann oder nicht. Es sind Dinge, ganz andere Dinge, die Gottes Herz bewegen. Und wenn wir Gott ernst nehmen wollen, müssen wir lernen, wieder zu verstehen, was Gottes Herz bewegt. Wir müssen uns lernen, wieder mit dem, was Gott beschäftigt, uns mit dem zu identifizieren. Hudson Taylor schrieb einmal in einem seiner Briefe, ich glaube, ich habe euch das auf dem Blatt kopiert. Vielleicht würden wir öfter den gewünschten Erfolg sehen, wenn ein tiefes Empfinden für Seelen uns weinen ließe, das ist ja auch das Empfinden Gottes, ein tiefes Empfinden für Seelen. Wären wir vielleicht die Härte der Herzen beklagen, deren Wohl wir suchen, mag die eigene Hartherzigkeit und unser schwaches Verständnis der ernsten Wirklichkeit ewiger Dinge der wahre Grund des Versagens sein. Vielleicht beklagen wir die Hartherzigkeit der Menschen, dass niemand mehr etwas vom Evangelium wissen will. Dabei sind unsere eigenen Herzen hart. Es lässt uns kalt. Das Zweite, wir werden zu Menschen, die Gott ernst nehmen, indem wir Gott beim Wort nehmen. Das wird im Gebet des Nehemia ganz deutlich. Nehemia erinnert Gott an alle Versprechen, die er den Juden machte. Aber denk doch, sagt er, denk daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, das ist interessant, diese Formulierung, dass du ausdrücklich das gesagt hast. Vergiss das ja nicht. Wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du es gesagt. Auch in einem Psalm wird Gott an sein Versprechen erinnert. Vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Du hast mich Großes hoffen lassen. Auch interessant. Offenbar ist das noch nicht eingetroffen. Er sagt, Herr, denk daran, was du mir versprochen hast. Du hast mich Großes hoffen lassen. Ich warte. Ich will dich daran erinnern. Gott lässt sich das gefallen. Ich denke sogar, Gott liebt das. Weil er dann merkt, da sind Menschen, die nehmen mich beim Wort. Die zählen auf das, was ich sage. Die sagen, ja, Gott hat das mal so gesagt, das musst du gar nicht ernst nehmen. Nein, die sagen, Gott, das hast du gesagt. Und jetzt lass mich bitte nicht im Stich. Denn darauf verlasse ich mich. Um Gott an seine Versprechen erinnern zu können, müssen wir wissen, was er uns versprochen hat. Da können wir nicht einfach etwas zusammenfantasieren. Die Bibelkenntnis ist etwas von der elementarsten Grundausbildung eines jeden Christen. Sonst fantasieren wir zusammen, was wir denken, was schön wäre, dass mir Gott tun würde. Und dann komme ich noch auf die Idee, das hätte mir Gott noch versprochen, und dann sage ich, ja Gott, wann bringst du jetzt mal das, was ich mir vorgestellt habe, was du tun solltest und was du mir vielleicht versprochen hast? Ich habe gar keine Ahnung, wir tappen im Dunkeln. Wir müssen natürlich wissen, was Gott verspricht, dass wir ihn beim Wort nehmen können. Hätte zum Beispiel Nehemia 130 Jahre früher darum gebeten, dass er irgendwie helfen könnte, was wäre dann passiert? 130 Jahre früher, die jetzt gerechnet haben, die sind jetzt im Vorteil, die jetzt die Zeit der Dinge haben. Was wäre dann passiert? Was wäre das Problem? Richtig. Warum noch nicht? Genau. 70 Jahre. 70 Jahre will nichts passieren. In diesen 70 Jahren hätte der Nehemia 50 Jahre lang beten können. Das wäre völlig sinnlos gewesen. Also sinnlos, in Anführungszeichen. Nicht sinnlos, wenn er will. Aber für dieses Anliegen, er hätte dann sich an das Versprechen halten müssen und erkennen, in diesen 70 Jahren wird nichts geschehen, ich muss für andere Dinge beten. Aber Nehemia wusste, jetzt sind die 70 Jahre vorbei und zu den 70 Jahren nochmals 90. Also jetzt, Herr, du hast das versprochen. Jetzt will ich auf dich zählen. Also wir müssen schon wissen, was Gott versprochen hat. Und wo wir dann drauf zählen können. Wir werden zu Menschen, die Gott ernst nehmen, indem wir Schuld zugeben. Nehemia beschönigt nichts. Er versucht weder sich noch sein Volk zu entschuldigen. Er sucht keine Ausrede. Die ja sagen können, ja, es gab so viele Götter um Jerusalem und Israel. Herr, das war eine Zumutung. Das konnten wir nicht schaffen. Wir konnten dir nicht treu sein. Du hast uns in ein unmögliches Umfeld hineingestellt. Nichts von dem. Wir haben gesündigt. Mit Recht hast du das getan, was du getan hast. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan. Auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigen gegeben hast. Wir sind selber schuld, Herr. Da ist nichts rumzudeuteln. Er sagt Gott damit, dass seine Strafe für das Volk voll und ganz gerechtfertigt war. Dass Gott richtig gehandelt hat, dass sie im Exil sind. Gott hatte keinen Fehler gemacht. Er hätte ja sagen können, ja Gott, ich finde das also schon ein bisschen übertrieben, dass du uns jetzt gerade nach Babylon verschleppen ließest. Dass wir jetzt da unter dem Perserreich sitzen. Hätte er auch sagen können. Und jetzt bitte halt dein Versprechen ein und bring uns wieder zurück. Wäre auch möglich, aber dann würde dieses Buch nie in der Bibel stehen. Das würde dann unter den arroganten Schriftstellern landen, oder wenn es überhaupt irgendwo landet. Es wäre gar nichts passiert. Da ist jemand, der einfach gerade hinaus Gott Recht gibt. Und ihm zugesteht, dass er keine falsche Entscheidung getroffen hat. Das Volk Gottes handelte verkehrt, nicht Gott. Und was er und sein Volk erleiden mussten, ist gerechtfertigt und sie haben es verdient. Und das gilt bis heute. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann gestehen wir ein, dass wir bis zu diesem Tag Gott durch unser Verhalten beleidigt haben. Und wenn wir das nicht eingestehen können, haben wir noch nicht verstanden, was wir tun und wer wir sind. Und dann sind wir noch nicht bereit, unseren ganzen Stolz einfach mal abzulegen. Dass wir immer sagen, Gott, ich bin doch noch ein bisschen gut. Noch ein bisschen besser, als du vielleicht bis jetzt gedacht hast. Weißt du, dort habe ich doch einem das gegeben, dort einem das. Nehemia hätte viele Dinge gehabt, die er hätte erklären können, wo er Gutes getan hat, da bin ich überzeugt. Aber er ist einfach gerade hinaus, bekennt er, was falsch gelaufen ist. Das ist das, was Gott liebt und das ist da, wo auch Veränderung geschehen kann. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir das tun, dann wird Gott in seiner Heiligkeit an uns handeln. Und manche Veränderung in unserem Leben, wo wir vielleicht Knörze haben, könnte vielleicht dort eine Lösung finden, wo wir mal endlich bereit sind, Schuld als Schuld zu deklarieren. Und nicht da immer so 100 Erklärungen darum machen. Und wir werden zu Menschen, die Gott ernst nehmen, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen. Nehemia hat über das Elend des Volkes nicht einfach gejammert und geklagt, sondern er war bereit, sich selbst einzusetzen. Er wollte dafür sogar Opfer bringen. Man kann nämlich auch einfach jammern und betroffen sein, aber nichts tun. Wie in jener vornehmen Gesellschaft, deren angeregte Gespräche plötzlich durchbrochen wurden durch eine schlimme Nachricht, dass eine Familie schwer verunglückte. Und dann erst noch eine Familie, die in der Vergangenheit viel Schlimmes zugestoßen war. Und jetzt auch das noch, kommt es selten, sagt man, eins allein, sondern manchmal kommt plötzlich alles Schlag auf Schlag. Ja, und die Leute in dieser Gesellschaft, die die Familie gut kannten, die bedauerten das ganz spontan, waren schockiert. Nur ein Gast, der oben ansaß, blieb trocken und still sitzen. Und allgemein dachte man, das sei offenbar einer von jenen vielen hartherzigen Menschen, die nichts von idealen und humanen Interesse verstehen und wüssten. Und sie gaben ihr Mitleid weiter Ausdruck mit rührenden Worten. Während sie da so dabei waren, nahm jener merkwürdige Gast, der so offenbar unberührt da saß, einen Teller und legte auf diesen Teller einen Geldschein und gibt ihn seinem Nachbar. Und dann brach er das Schweigen und sagte, ich bedauere diese arme Familie mit 100 Dollar. Und wie viel bedauern Sie sie? Wir können bedauern und jammern und beklagen und nicht einen Finger rühren. Und wir kommen uns vor wie Helden, weil uns das so leid tut, was den anderen geschieht. Aber wir krümmen nicht den kleinen Finger dafür. Nehemia wollte die schlimme Situation nicht einfach nur beklagen und bejammern. Er war bereit, sich einsetzen zu lassen. Er bittet Gott und fleht ihn sogar an. Ach Herr, erhöre mein Flehen. Und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voller Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Mit anderen Worten, er hat ein ganz konkretes Vorhaben und er hoffte, dass Gott ihm jetzt hilft. Er wollte etwas tun. Er wollte nicht nur beim Beklagen bleiben und darauf warten, dass das die anderen tun. Wie bereit sind wir, für Gottes Anliegen Opfer zu bringen? Oder überlassen wir diesen Teil lieber den anderen Christen? Das sollen die anderen machen, die können das viel besser. Das ist ja schön, wenn sie es besser können. Ich finde es auch immer gut, wenn die anderen etwas besser können. Dann muss ich es nicht machen, weil ich es ja schlechter kann. Sind wir manchmal nicht sehr eilig, in der Findigkeit auszuweichen? Wenn Gott uns seine Aufmerksamkeit schenkt, dann wird alles möglich. Nichts ist unmöglich. Wenn wir Menschen sind, die Gott ernst nehmen, denn Gott achtet auf diese Menschen, ja, er sucht nach ihnen. Er sucht nach Menschen, die sich brauchen lassen. In der Bibel steht, Gott hält sich fern von denen, die ihn missachten. Aber er achtet auf die Bitten derer, die ihm gehorchen. Möge Gott schenken, dass wir zu denen gehören, die das immer wieder erleben dürfen, dass Gott Unmögliches möglich macht, weil er auf uns achtet, die ihn ernst nehmen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dieses Beispiel von Nehemia. Nehemia hat erkannt, wo die Zeit reif war, zu handeln, wo es reif war, ja, zu dir zu kommen und von dir etwas zu erflehen. Und er durfte erleben, wie du ihn brauchst. Und das dürfen wir dann mitverfolgen in den nächsten Sonntagen. Danke, dass du ein Gott bist, der mit uns zusammenwirkt. Dass du ein Gott bist, der uns ernst nimmt. Dass wir in deinen Augen bedeutungsvoll sind. Dass du dich danach sehnst, dass wir uns auch von dir einsetzen lassen. Herr, schenke, dass wir uns finden lassen von dir, wenn du jemand suchst, für eine Aufgabe, die du erledigt haben möchtest. Wir danken dir und beten dich an. Dir ist nichts, aber auch gar nichts unmöglich. Amen.